Einen schönen guten Abend, meine Lieben. Heute am 18.02. habe ich mal wieder hier einen Highlight. Und da danke ich wirklich der Redaktion, die es immer wieder schaffen, mir so tolle Abenteuer abends zu besorgen. In mein Abenteuer, denn Roland Hilgartner, er ist der Herr der Affen. Er war unter anderem auf Madagaskar, er war in Marokko und vielen anderen Ländern. Er ist Primatologe und bei mir bis 21 Uhr.
RBR1, mein Abenteuer.
So, mein lieber Roland, also als ich mich mit dir beschäftigt habe, habe ich als allererstes gedacht, ob dieser Mann Planet der Affen gesehen hat. Grüß dich, schönen guten Abend, Roland.
Hallo Rainer und danke für die Einladung.
Ja, hast du es gesehen, Planet der Affen?
Ich habe Planet der Affen gesehen. Ja. Zwangsläufig, ich habe zwei Söhne und da haben wir uns das im Kino angeschaut.
Und wie war es? War gut?
Spannend.
War spannend.
Unterhaltsam, ja.
Sag mal, das ist ja wirklich was Außergewöhnliches. Du bist Primatologe, du bist studiert, hast den Doktortitel. In was hast du den Doktortitel gemacht?
Ich habe die Ursachen des Paarlebens erforscht und zwar an einer madagassischen Lemurenart, eine nachtaktive Art, die tatsächlich in Paaren organisiert sind, also die paarlebend sind. Und da war meine Frage, warum leben die eigentlich in Paaren? Weil das für Säugetiere durchaus eine soziale Organisationsform ist, die eher selten vorkommt. Normalerweise erwartet man da, dass die Männchen immer versuchen, mehrere Weibchen zu monopolisieren. Und bei dieser Lemurenart ist es eben nicht so. Also da sind die Männchen permanent mit einem Weibchen zusammen.
Ja, das nenne ich mal Zusammenleben. Sag mal, wie bist denn du eigentlich auf die Idee gekommen, dich mit Affen auseinanderzusetzen?
Das war tatsächlich eher Zufall. Ich war vor allem fasziniert von den Tropen. Ich hätte genauso gut mit Baumsteigerfröschen oder mit Orchideen meine Doktorarbeit gerne gemacht. Aber ja, durch die Tropen bin ich auf die Affen gekommen. Ich habe ein Praktikum dann auf Madagaskar gemacht und habe dort festgestellt, dass man bei den Affen eigentlich vieles noch gar nicht so weiß. Ich dachte so als Student anfangs, ja, über Primaten, über Affen, da weiß man wahrscheinlich schon alles, ist gar nicht mehr so spannend. Aber das war dann doch etwas naiv von mir. Also es gibt da wirklich noch ganz viel Fragen, die offen sind und es gibt sogar noch neue Arten, die man da entdecken kann.
Das wird eine spannende Sendung heute Abend.
Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Roland Hilgartner ist heute bei mir, hat den Doktortitel, er hat auch ein Buch geschrieben, Bildband, das Geheimnis der Tränentrinker. Da kommen wir gleich noch drauf. Sag mal, in welchem Gebiet wurde eigentlich am meisten von dir geforscht?
Also vor allem auf Madagaskar. Ich habe auf Madagaskar, wie gesagt, mit einem Praktikum begonnen, habe dann meine Diplomarbeit dort gemacht, dann im Anschluss meine Doktorarbeit. Ich war zwischen 1999 und 2006 mehr als die Hälfte der Zeit auf Madagaskar und am Forschen.
Dann hast du sicher eine Frau gefunden auf Madagaskar.
Tatsächlich. Ich habe zusammen mit meiner Frau zwei Jahre in der Forschungsstation gearbeitet und geforscht. Sie hat mich da auch unterstützt. War sehr speziell. Wir haben da in einer kleinen Waldhütte inmitten im Dschungel gelebt und nach zwei Jahren kennt man sich dann in- und auswendig und dann ist die Heirat auch kein Risiko mehr.
Wie lang ging die Forschungszeit? Also ich meine das nicht mit deiner Frau, sondern mit den Affen.
Insgesamt, wie gesagt, zwischen 99 und 2006 war ich mehr als die Hälfte der Zeit auf Madagaskar. Zwischendrin immer wieder auch in Göttingen am Deutschen Primatenzentrum. Da habe ich dann die Datenauswertung gemacht und auch meine Diplom- und Doktorarbeit zusammengeschrieben.
Mann, hast du mit ihr ein Kind? Madagaskar-Deutschkind?
Wir haben zwei Söhne,
ja. Boah, wie schön ist das denn? Sag mal, wie ist das eigentlich? Man hört ja immer, Menschen sind so 50% Single. Ist das bei Affen auch so oder leben die mehr in Paaren zusammen?
Also bei den Affen ist es tatsächlich so, dass wir da eher Tendenzen haben Richtung Haremstrukturen, also dass ein Männchen immer assoziiert ist mit mehreren Weibchen. Aus evolutionsbiologischer Sicht macht es durchaus auch Sinn, wenn man davon ausgeht, dass ja die Männchen versuchen sollten, so viel Gene wie möglich weiterzugeben. Dann ist natürlich Harem das Beste an sozialer Organisationsform. Es gibt aber eben auch bei den Primaten Ausnahmen, wo ein Männchen nur mit einem Weibchen assoziiert ist, also Paare.
Wie spannend ist das denn? Wir haben eine Schülerpraktikantin, Lorena, bei uns heute und der hat dich zum Aufgaben gegeben, was würde dich dann interessieren? So, gell? Und diese Fragen, die ich gerade eben gestellt habe, hat sie mir gestellt, dass ich dir die stelle. Ist das nicht herrlich?
Super, spannend.
Sie ist auch mit dabei, denn so muss es sein. Gebt dem Praktikanten eine Chance bei RPR1, mein Abenteuer.
RPR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten.
Gehen wir mal nach Madagaskar mit Dr. Roland Hilgartner. Er kommt aus dem Süden Deutschlands, er lebt am Bodensee und da hast du auch deine Arbeit.
Genau, also ich leite Deutschlands größtes Affenfreigehege, den Affenberg Salem. Wirklich ganz tolle Einrichtung.
Was ist denn so toll daran?
Bei uns leben 200 Berberaffen auf 20 Hektar, fast wie in freier Wildbahn. Das heißt, die Besucher haben die Möglichkeit, durchs Affenfreigehege durchzuspazieren und Berberaffen aus nächster Nähe zu beobachten.
In Käfigen?
Eben nicht in Käfigen, sondern es ist ein 20 Hektar großes Waldgebiet und dort leben die Berberaffen. Es sind knapp 200 Tiere, organisiert in 3 Gruppen und der Besucher befindet sich sozusagen inmitten der Affen.
Sag mal, kann man auch auf Augenhöhe zu den Affen hingehen? Könnte man mal mit einer Leiter auf so einen Baum, so 5 Meter?
Also seit letztem Jahr haben wir tatsächlich die Möglichkeit für unsere Besucher, dass die Berberaffen auch im Blätterdach sozusagen auf Augenhöhe erleben. Wir haben einen sogenannten Treewalk, das ist eine Art Baumwipfelpfad, Plattformen, wo zwischen den Bäumen dann mit Hängebrücken verbunden sind und da können dann die Besucher drüber spazieren, also muss sich da gar nicht anseilen, sondern kann man wirklich drüber spazieren und erlebt dann Affen im Blätterdach.
Sag mal, die Affen sind auch manchmal aggressiv, wenn ich das schon mal so erlebe in Afrika. Ich bin ja auch oft in Afrika. Wie schafft ihr das denn, dass der Affe den Besucher nicht angreift?
Also die Affen sind per se nicht aggressiv, sondern unsere Berberaffen, die verhalten sich wirklich fast wie ein freier Wildbahn. Wir haben Ranger bei uns auf dem Besucherrundweg, die dann auch darauf achten, dass die Besucher sich an die Regeln halten. Und wenn man eben nicht irgendwelche Butterbrote aus dem Rucksack rausholt oder versucht, die Affen zu füttern, dann ist es überhaupt kein Problem. Dann reagieren die Affen auch gar nicht groß auf die Besucher.
Wahnsinn.
Und Berberaffen sind auch sowieso eine der, ich sage immer, das sind die Pazifisten unter den Primaten. Sehr, sehr entspannte
Tiere. Was kostet der Eintritt bei euch?
Der Eintritt kostet 12,50 Euro.
Komm, das ist ja mega günstig.
Das würde ich auch sagen.
Ich habe jetzt im Phantasialand irgendwie knapp 60 Euro bezahlt.
Ja, also 12,50 und man kann wirklich fast den ganzen Tag bei uns verbringen. Es wird einem nicht langweilig. Wir haben auch eine große Storchenkolonie, eine der größten im süddeutschen Raum. Also es gibt nicht nur Berberaffen bei uns.
Roland, ich komme im Frühjahr. Springen hier so vielleicht noch so ein paar Kumpels mit von RPR, der Köster, der wollte auch immer mal zu den Berberaffen.
Gute Idee.
Das war er.
Musik. Wir machen das.
RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Nee, hier ist was los im Studio. Also der Roland, der nimmt sie alle mit, Roland Hilgartner, der auch das Buch Das Geheimnis der Tränentrinker geschrieben hat, ein Bildband. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Jetzt gehen wir mal nach Madagaskar. Denn ist es wirklich das Land, wo der Pfeffer wächst?
Es ist das Land, wo der Pfeffer wächst. Es gibt, ja, man kann auch sagen, die Gewürzinsel Pfeffer. Es gibt Nelke, dann auch Vanille. Eine sehr, sehr, diverse Insel. Wir haben da nicht nur eine hohe Vielfalt, was Gewürze anbetrifft, sondern auch eine unglaubliche Artenvielfalt auf Madagaskar.
Wie groß ist die Insel? Weißt du das ungefähr, wenn man das mit Deutschland vergleicht?
Die ist etwa 1,5 Mal so groß wie Deutschland von der Fläche
her. Also größer als wir es hier.
Ist ein bisschen größer als Deutschland. Also gar nicht mal so groß, aber man nennt es trotzdem den 8. Kontinent, weil einfach Madagaskar so vielfältig ist. Also man hat auf kleinstem Raum auf Madagaskar ganz unterschiedliche Klimazonen. Auf der Ostküste hat man Regenwald, auf der Westseite hat man tropischen Trockenwald, ganz im Süden hat man Halbwüsten, man hat Gebirge. Sehr, sehr viel.
Naja, sehr interessant. Ich bin nächstes Jahr im Oktober bin ich da, mit so einigen auch aus dem Westerwald und aus Rheinland-Pfalz. Da bin ich wirklich mal gespannt.
Da kannst du dich drauf freuen.
Ja, ich bin das erste Mal in Madagaskar. Ne? Armes Land?
Es ist leider ein sehr, sehr armes Land, wobei sich die Madagassen nicht unterkriegen lassen. Es ist ein sehr, sehr offenes Völkchen, ein sehr freundliches Völkchen. Mhm. Die Madagassen lieben es zu singen. Also ich fühle mich, es ist für mich eigentlich die zweite Heimat, muss ich sagen. Ich fühle mich da immer sehr.
Indiskrete Frage, wie hast du deine Frau kennengelernt dort?
Tatsächlich haben wir in der Forschungsstation gemeinsam gearbeitet, geforscht. Meine Frau ist auch Biologin und da haben wir uns kennengelernt.
Das ist einfach wunderbar. Was spielt man denn danach für eine Musik? Ich weiß nicht. Lass einfach mal den Musikredakteur ran. Wir gehen heute Abend in die zweite Stunde mit Roland Hilgartner. Wir sind in den Tropenwäldern und hier ganz besonders bei den Berberaffen, denn er ist Primatologe, er erforscht ja das Leben der Affen und hat selbst ein Gehege mit einer Organisation im Süden Deutschlands in der Nähe vom Bodensee. Über 200 Berberaffen leben dort. Und was er so mit den Tieren erlebt in der freien Wildbahn, das erfahren wir jetzt gleich in wenigen Minuten.
RBR1, mein Abenteuer.
Roland, du faszinierst. Heute Abend hast den Doktortitel und kommst aus Salem, hast dort dieses Gehege, wo du angestellt bist. Gell?
Genau.
Und ihr habt so um die 100.000 Besucher im Jahr?
400.000.
Boah, ja. Fast eine halbe Million. Und ihr könnt euch selbst damit über Wasser halten, mit dem günstigen Eintritt.
Genau, also wir finanzieren uns ausschließlich über die Eintrittsgelder und da sind wir durchaus stolz.
Wie heißt euer Gehege?
Affenberg Salem.
Affenberg Salem. Gehen wir mal in die Berge. Madagaskar hat Berge, dort leben auch diese Affen, unter anderem ja auch, wo wir gleich noch hingehen, in Marokko. Leben die eigentlich in großen Familien? Sind die immer mit 20, 30 Tieren zusammen?
Also tatsächlich ganz unterschiedlich. Wir haben innerhalb der Affen oder der Primaten eine große Vielfalt. Es gibt Arten, die sind nur in Paaren organisiert. Es gibt andere Arten, die leben in Gruppen. Es gibt auch Arten, die eher einzelgängerisch unterwegs sind. Die Berberaffen leben beispielsweise in Gruppen, so zwischen 40 und 60 Tiere. Nur etwas ausgeglichen, ein bisschen mehr Weibchen als Männchen sind da in einer Gruppe.
Schläft ein Affe ungefähr so lange wie ein Mensch?
Schwierige Frage. Als Wissenschaftler kann ich die jetzt nicht eindeutig beantworten, aber die Berberaffen, die beispielsweise, wenn wir jetzt die heranziehen, die gehen ja so gegen zur Dämmerung dann hoch in die Schlafbäume und stehen dann ja in der Morgendämmerung wieder auf. Wenn es heiß ist, wenn wir einen Sommer haben, dann wird Mittag oftmals auch eine ausgedehnte Siesta gemacht. Also die kommen schon auf einige Schlafstunden.
Also nach der Tagesschau wird schlafen gegangen, morgens beim Morgenmagazin aufgewacht und dann das ZDF-Mittagsmagazin wird verschlafen. So ungefähr muss man sich schauen. Was essen die Berberaffen?
Also Berberaffen, wir nennen sie Allesfresser, wobei ich den Begriff ein bisschen unglücklich finde, weil sie schon überwiegend sich pflanzlich ernähren. Was sie allerdings auch fressen, sind beispielsweise Insektenlarven oder in ihrer Heimat in Marokko sogar Skorpione.
Ja, Dirk, könntest du gerade bitte nochmal einen Affen nachmachen? Hast du eben so schön? War das ungefähr?
Hört sich so ein bisschen gorillamäßig an.
Ja. Kannst du das mal wie ein Berberaffe machen? Kriegst das nicht hin?
Mir fehlt die Erfahrung.
Okay, komm, weiter Musik.
Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Madagaskar. Es liegt an der, ja, unweit der Ostküste von Afrika. Wie weit liegt es eigentlich weg von der Ostküste?
Ich glaube, es müssten so 300 Kilometer sein.
Würde ich jetzt auch etwas sagen. Es kam ein Zyklon. Zyklone sind wie Hurricanes, Taifune ähnlich zu betrachten. Du warst mittendrin.
Ja, ich war mittendrin. Unangenehm. Das war während meiner Doktorarbeit. Der Zyklon Garfilo zog da über Madagaskar hinweg. Und da waren wir dann tatsächlich über mehrere Wochen dann auch wirklich von der Außenwelt abgeschnitten. Es sind teilweise die Straßen oder Pisten eher weggeschwemmt worden. Es waren auch einige Gebiete, wo vorher Dörfer standen, die gab es nicht mehr. Also keine schöne Situation. Und in der Zeit, als wir da in der Forschungsstation waren, muss man wirklich auch darauf achten, dass man, sagen wir, sein Essen rationiert und da über die Runden kommt, bis wir dann wieder Kontakt zur Außenwelt hatten.
Wie lang geht so ein Zyklon? Einen Tag, oder?
Also, sagen wir mal, der Peak, das geht relativ schnell, sind ein, zwei Tage, aber insgesamt waren es zwei Wochen mit permanentem Regen und sehr, sehr starken Winden.
Straßenverhältnisse sind schwierig in Madagaskar, ne?
Ja, vor allem, also der Weg zur Forschungsstation ist einfach eine Sandpiste und dann kann man sich vorstellen, in der Regenzeit, da verwandelt sich die Sandpiste dann in eine Schlammpiste und dann gibt es eben bestimmte Zeiten, wo dann auch die Flüsse anschwellen, wo man dann Probleme hat, dann über die Flüsse drüber zu kommen oder dann eben auch Brücken weggeschwemmt werden. Das ist dann manchmal etwas unangenehm und da schaut man dann schon, dass man dann auch in Sachen Proviant immer ein bisschen mit Puffer plant.
Gleich nach halb kommen wir zu dem Geheimnis der Tränentrinker. Das ist das Buch, was du herausgegeben hast, was unter anderem im National Geographic Verlag verlegt wurde. Sehr spannend. Gleich nach halb kommen wir wieder.
RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von 5 Kontinenten.
Roland, ich hatte es eben angedeutet, du bist Biologe, hast da studiert, hast den Doktortitel darin, hast promoviert. Die tränentrinkenden Falter von Madagaskar. Wie kamst denn du auf diesen Bildbandtitel Das Geheimnis der Tränentrinker?
Das ist sicherlich in meiner Forscherzeit die spektakulärste Entdeckung. Die hat gar nichts mit Affen zu tun. Es ist eher Zufall gewesen. Ich habe nachts die Lemuren beobachtet, habe sehr viel Zeit auch nachts im Wald verbracht dadurch. Es gibt nämlich einige nachtaktive Lemuren auch. Und ich habe, nach einer gewissen Zeit ist man in der Lage, sämtliche nachtaktiven Arten in dem Wald, wo ich gearbeitet habe, im Kirindi-Wald, allein anhand von ihrer Augenreflexion zu identifizieren. Also man nennt es Eyeshine, das ist eine Art Tapetum lucidum, also wie so ein Restlichtverstärker hinter dem Auge. Wenn man da mit der Taschenlampe drauf leuchtet, dann reflektiert das. Das kennen wir alle, wenn wir im Auto unterwegs sind und eine Katze über die Straße läuft, dann sieht man da auch oft.
Ja, ich kenne es nur von dem Radargerät auf der Autobahn.
Ja, zum Beispiel. Ja. Und ich habe eines Nachts ein reflektierendes Auge gesehen und konnte das eben nicht sofort zuordnen, habe mir das dann genauer angeschaut und habe dann einen schlafenden Vogel entdeckt und auf dessen Rücken saß ein Nachtfalter und von dem kam auch dieses reflektierende Augenlicht. Und dann habe ich mir das noch genauer angeschaut, weil so ein Nachtfalter auf dem Rücken des Vogels sitzen, das ist dann doch etwas ungewöhnlich und habe gesehen, dass dieser Nachtfalter seinen Rüssel im Vogelauge stecken hatte. Und ich hatte Gott sei Dank meine Fotoausrüstung dabei. Ich habe das dann professionell fotografiert und durch das Blitzlicht habe ich gesehen, ist der Nachtfalter ein bisschen aufgeschreckt worden und hat dann mit seinem Rüssel den Kontakt zum Vogelauge verloren. Und da konnte ich dann beobachten, dass danach der Nachtfalter wieder ganz aktiv versucht hat, den Rüssel ins Vogelauge reinzubohren. Da war mir klar, das muss sich hier um ein spezielles Verhalten handeln. Und von dem Moment an habe ich, wenn ich nachts unterwegs war, jeden schlafenden Vogel mir nochmal genauer angeschaut und habe dieses noch 3 weitere Male beobachten und dokumentieren können und dann entsprechend auch veröffentlichen.
Boah, in 10 Monaten ist Weihnachten. Das ist ein Weihnachtsgeschenk, der Bildband, das Geheimnis der Tränentrinker.
RPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
Was für ein Leben, mein lieber Roland Hilgartner, du, der das Gehege, das Affengehege hat, wo man hinein kann am Bodensee, in Salem liegt's auch, gell? Und der die Welt kennt, Marokko hat's ja auch, die Berberaffen, gell?
Genau, also die Berberaffen kommen ursprünglich aus Marokko und Algerien. Vor vielen, vielen Jahren gab es noch in ganz Nordafrika, eben mittlerweile nur noch Marokko und Algerien und dort insbesondere in den Gebirgsregionen, also Mittlerer Atlas, Hoher Atlas.
Bildet ihr auch Affen aus?
Tatsächlich haben wir in den 80er Jahren zusammen mit unseren Partnerparks, wir haben noch 2 in Frankreich und einen in England, insgesamt 600 Tiere ausgewildert, um dort die Wildpopulation zu stützen. Aktuell ist es leider nicht möglich, weil einfach der geeignete Lebensraum fehlt. Aber wenn die marokkanische Regierung sagt, hey, wir haben einen tollen neuen Nationalpark, wir hätten dort gern wieder Berberaffen drin, dann wären wir da auch sehr kurzfristig in der Lage, Tiere zur Verfügung zu stellen. Und unsere Berberaffen durch diese sehr naturnahe Haltung hätten da auch überhaupt kein Problem, dann in freier Wildbahn zurechtzukommen.
Habt ihr den Affen eigentlich auch Vornamen gegeben? Nenn mal ein paar.
Also es gibt ein paar Affen mit Namen. Wir haben ein Schneewittchen, das ist ein Berberaffenweibchen, die hat ein ganz, ganz helles Gesicht. Wir haben einen Wilhelm, das ist der Chef in einer Affengruppe. Wir hatten auch eine Hexe, das war, man kann sich vorstellen, etwas unfreundlicheres Weibchen, wobei ich fand die ganz toll, weil die hat sich immer sehr gut um den Nachwuchs gekümmert, aber die war nicht so nett zu ihren weiblichen Gruppenkolleginnen. Und so hat jeder Affe auch so ein bisschen seine Geschichte und da fällt mir noch ein, unser Augustus, war ein Affenmännchen, der im August zur Welt kam und ja.
Wunderbar, www.affenberg-salem.de, eure Internetseite. Danke, mein lieber Roland, dass du da warst, das war wunderbar. Vielen Dank dafür.
Ich bedanke mich, hat Spaß gemacht.
Was war das für ein Typ hier? Ja? Na gut, Dirk Köster ist auch ein toller Typ, meine Redakteurin, die Lorena, eine Typin. Sie hat die Sendung mit vorbereitet, hat auch einige Fragen dann kreiert, einfach wunderbar. Gleich kommt Bob Moravka, der nimmt sie mit in die Nacht, denn er ist gleich ab 21 Uhr nach den Nachrichten dran. Auch ein toller Typ. Ich könnte die eigentlich alle mal einladen zu einer Betriebsfeier in den Affenpark. Ja. Das wäre noch eine Idee, zu dir kommen. Ja? Und gibt es einen Gruppenrabatt, wenn man mit mehr wie 20 kommt?
Natürlich.
Ja, gut. Also anstatt 12.
Ihr kommt sowieso umsonst rein.
Ah ja, ich will das Geld hier ausgeben. Ihr müsst ja auch von irgendwas leben, aber du bist ein sehr netter. Gell? Dafür grüße ich euch jetzt einen Kaffee und euch wünsche alle eine gute, tolle Nacht. Und denkt nochmal über diese Geschichte von Mein Abenteuer nach. Ich bin der Rainer. Tschüss.